Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme@bosepark.com.
Голоси України. Цей подкаст має на меті дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою історію або знаєте когось, напишіть нам за адресою твійголос@bosepark.com.
Voices of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice@bosepark.com.
Голоса України. Цель этого подкаста – дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Твой голос – @bosepark.com.
Hi, Lena hier, Journalistin bei Bosepark Productions. Ich laufe gerade durch die langen Gänge des LAF in Berlin-Reinickendorf. LAF, das ist das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten und eine der ersten Anlaufstellen für Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine Schutz suchen. Ich bin hier verabredet mit Nurda Tazegül. Die ist Personalratsvorsitzende beim LAF. Ende März war sie an einem offenen Brief an den Senat und Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey beteiligt. Da wird mehr Hilfe für die Helfenden gefordert, zusammen mit der Gewerkschaft Verdi. Was das konkret heißt, wie es den Menschen geht, die am LAF gerade Hilfe suchen und was die Mitarbeitenden hier brauchen, um weiterhin Flüchtende beim Ankommen zu unterstützen, ohne dabei selber permanent über die eigenen Grenzen zu gehen, das frage ich Sie jetzt.
Hallo, grüß Sie.
Hallo.
Herzlich willkommen erstmal. Ich heiße Nurda Tazegül, bin Vorsitzende des Personalrats im LAF.
Wer sind denn die Menschen, die gerade hier ankommen beim LAF?
Es sind sehr viele Frauen mit Kindern. Es ist nicht wie damals, 2014, 15, dass sehr viele einzelne Männer da sind. Im Gegenteil, wir haben wirklich sehr viele Frauen, Alleinstehende mit Kindern, ältere Menschen, kranke Menschen. Es gibt Menschen, die im Rollstuhl sind, Veteranen, sehr kranke Menschen, auch Kinder mit Krebs. Also ich kann es nicht bewerten, aber wir haben eine hohe Anzahl, wurde mir berichtet. Sie brauchen eine Behandlung, sie brauchen eine Gesundheitsvorsorge. All das wird ja von uns geleistet. Es ist nicht nur wirklich dieses Unterbringen in einer Unterkunft. Wir verpflegen sie, wir achten auf die Sicherheit, wir geben ein Dach über den Kopf, wir haben Sozialberatung, wir richten uns, beraten und leiten sie, koordinieren das alles. Auch die Gesundheit wird da kommt in Betracht, wir bringen sie in die Krankenhäuser, wir versuchen alles Mögliche, dass es ihnen gut geht. Ich kann nur sagen, dass das LAF wirklich sehr engagiert und einsatzbereit ist und das Beste tut, damit die Menschen, die eben aus dem Krieg geflohen sind, sich hier wohlfühlen können. Einigermaßen es ihnen gut geht, soweit es in unserer Macht steht.
Wie hat sich denn Ihre Arbeit seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine verändert?
Also wir haben selbst gemerkt, dass die Anfragen, die von den Beschäftigten, die von unseren Kollegen und Kollegen kommen, sich fast verdreifacht haben, seitdem eben der Krieg in dem Sinne ausgebrochen ist. Unsere Kollegen, das gesamte Haus, ist sehr engagiert. Ja, die Einsatzbereitschaft ist sehr groß, auch in der Schichtarbeit, Wochenendarbeit oder Überstunden, Überminuten zu absolvieren. Das ist alles kein Thema. Die Frage ist nur, die dabei entsteht, ist das auch gesund? Ja, ich meine, es wird vom LAF in dem Sinne von jeder Stelle verlangt, dass wir unserer Arbeit nachgehen, den besten Service für unsere Kunden anbieten. Aber was wird dann aus dem Personal? Es kann nicht sein, dass kein Privatleben mehr da ist oder dass die sozialen Bindungen gebrochen sind, unterbrochen sind oder zu Schaden gekommen sind, dass die Gesundheit in dem Sinne beeinträchtigt wird oder angegriffen wird. Das ist nicht die Zielsetzung. Und deshalb, wie gesagt, sind wir permanent auf Achse. Sie wissen, es ist eine sehr dynamische Behörde, eine sehr moderne, flexible und mit vielen Kulturen, mit vielen Nationen ausgestattet, mit vielen Sprachen und vielen Talenten und Potenzialen, die wir hier vor Ort haben. Sie ist sehr bunt und sie kann auch sehr schnell agieren.
Um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, wie kann ich mir denn gerade den Arbeitstag eines der Mitarbeitenden hier vorstellen? Wie sieht der aus?
Wir haben sehr viel zu tun, stehen unter enormem Druck, enormer Belastung, ernsthaft jetzt. Manchmal lächeln die Menschen, wenn wir sagen, wir stehen unter Druck, dann sagen sie, ist doch alles gegeben, ihr habt Schlafplätze, dies und jenes. Oder ihr habt jetzt im Moment Pause. Diese Pause ist nur für uns, So betrachten wir das, die Ruhe vor dem Sturm. Wir haben eine Dunkelziffer in Berlin, zwischen 20 bis 100.000 Menschen, die im Moment nirgendwo registriert sind, nirgendwo aufgetaucht sind. Allein wenn diese Masse, sorry für diesen Begriff, aber allein wenn diese Gruppe von Menschen in dieser Anzahl in Berlin jetzt auftaucht und sich registrieren würde, da würde jede Infrastruktur, sei es im Bezirk, sei es im LIF oder irgendwo anders hier in diesem Bundesgebiet, stillgelegt oder lahmgelegt werden. Wir bekommen, unsere Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort bekommen sehr viele Anfragen aus dem Abgeordnetenhaus, aus der Senatsverwaltung. Ja? Es ist einfach, in 30 Minuten eine Pressekonferenz zu organisieren oder vor Ort Besuche abzustatten. Herr Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, wollte ja heute auch im Tegel sich zeigen lassen, kurz mal einen Besuch abstatten. Damit ist die ganze Sache aber nicht getan. Was passiert eigentlich nach diesem Besuch? Was passiert nach dieser Pressekonferenz? Das ist die Frage. Ja, was bekommen wir als Personal oder als Beschäftigte des Landes? Auch wenn wir eine nachgeordnete Behörde sind. Wir sind Mitarbeiter dieses Landes, dieser Regierung. Genauso Frau Giffey oder alle anderen, die für uns zuständig sind, Senatsverwaltung und so. Was geben sie uns an Handwerk? Der öffentliche Dienst ist nicht lukrativ für niemanden. Ja, wir bieten im Moment, auch das LRF hatte ja jetzt die Bestätigung bekommen, Positionen auf E4er-Stellen, wirklich ganz niedrige Vergütung in dem Sinne, für 6 Monate. Würden Sie sich als ein Mensch, als eine Frau aus der freien Marktwirtschaft in die Berliner Verwaltung auf eine Position, auf diese Position bewerben wollen? Würde nicht der Fall sein. Sagen wir mal, wir haben 10 Stellen für das Picken, also Fingerabdrücke, und haben auf dem Papier 10 oder 9, aber tatsächlich haben wir nur 3. die besetzt sind. Und uns fehlen eben diese 7. Und wenn die nicht abgedeckt ist, egal wie und warum, wenn die nicht abgedeckt ist, dann können wir auch nicht perfekt arbeiten. Es wird immer irgendwo hapern. Und irgendwo wird sich dieser Kreislauf dann wieder und immer wieder drehen und wir kommen aus der Sackgasse nicht raus.
Gerade ist die Situation handelbar, aber sobald sie sich in irgendeiner Form noch verstärkt, und das wird passieren, wird es hier zu einer unfassbaren Überbelastung für das Personal kommen, was so nicht tragbar ist. Und es gibt ganz viele Stellen, an denen es knirscht, an denen sie Forderungen haben, wo sie schon sehen, hier werden Dinge nicht funktionieren. Richtig?
Es sind nicht nur bestimmte Stellen, wir alle sind überlastet. Wir sagen nicht, wir sind überfordert. Ich betone doch mal, wir sind überlastet, weil wir zu wenig Personal haben oder weil wir nicht ausreichend genug Personal haben an den Stellen, wo es hauptsächlich benötigt wird. Ja, wenn Sie eine Behörde eröffnen, man hat uns ja einfach aus dem Lageso in dem Sinne mit dem Alterbe, mit vielen Versprechungen diese Dienststelle eröffnet, aber die Zusagen, die damals erteilt worden sind, sind nicht eingehalten worden. Ja, wir sind jetzt mal knapp 600 auf dem Papier, 600 Kollegen und Kollegen, aber davon fehlt fast, sagen wir mal, knapp die Hälfte. Langzeitkranke, Schwangerschaft, Mutterschutz, was weiß ich, Kur oder psychische Belastung. Es fallen Menschen aus oder sie sind abgewandert in dem Sinne, sind in anderen Behörden durch Abordnung oder haben sich anderweitig beworben. Wie gesagt, es gibt hier nichts vieles, außer der Kollegialität, die wir haben, den starken Zusammenhalt, den wir haben, wo die Menschen sagen können, es lohnt sich, hier weiterhin zu bleiben.
Was leistet denn diese Behörde hier, das LRF, gerade alles? Also aus welchen Gründen kommen Menschen hierher? Wie wird ihnen geholfen?
Die Frage würde ich eigentlich gerne umwandeln wollen. Sie sollten uns mal fragen, was leisten Sie eigentlich nicht? Ja, ernsthaft. Wir leisten hervorragende Arbeit in sehr kurzer Zeit. Das muss man anerkennen, das muss man wissen und wirklich zu schätzen wissen. Mit einem kleinen Team in dem Sinne, einem kleinen, unerfahrenen Team, hat man es auf die Beine gebracht, dass die Unterbringung so schnell wie möglich funktioniert, dass Wohnheime, Unterkünfte in binnen 24 Stunden, maximal 48 Stunden bewohnbar sind. Ja, Sie konnten heute sagen, ich brauche ein Wohnheim, und morgen Abend sind Sie in einem vernünftigen Unterkunft gelandet. Die Erstausstattung wurde organisiert, was weiß ich, die Akquisen, die Vergabe, die Versorgung, die Hygieneartikel, also allein das, dafür muss eben dieses Personal, mussten unsere Kollegen, fast 24 Stunden waren sie im Dienst, wenn ich das so überspitzt sagen kann. Wir haben Kollegen und Kollegen, die zwischen 14 und 17 Stunden durchgearbeitet haben, nächtelang durchgearbeitet haben, die dann umgekippt sind und brauchten eine Pause. Wir haben Kollegen, die seit Wochen keinen freien Tag mehr haben, wo die Familienmitglieder sagen, entweder die Arbeit oder wir. Ja, auch das ist eine Belastung, auch das ist ein Problem, wo sie kommen und sagen, wie können wir das lösen? Könnt ihr nicht mit unseren Vorgesetzten in dem Sinne mal kurz ins Gespräch gehen und versuchen, eine Lösung zu finden?
Personalaufstockung ist da sicherlich ein Punkt, aber so ein Schlagwort, was ja auch mit diesem Brief, den Sie da veröffentlicht haben, ich glaube sogar, das war die Überschrift, Hilfe für die Helfenden, ist das richtig? Ja. was bräuchte es denn da noch, um die Mitarbeitenden aufzufangen?
Also wir haben jetzt die Dienststelle in dem Sinne in Kooperation mit den Beschäftigtenvertretungen haben wir es organisieren können. Wurde angefragt, wir haben ein externes Unternehmen, das heißt PME. Ich will jetzt keine Schleichwerbung für die machen, nicht das, aber es gibt ein externes Unternehmen, wo sie dann im Tegel oder im Akutz auch, kommt drauf an, wo der Bedarf ist, zur Präsenzveranstaltung kommen. Bei Gesprächsbedarfen, psychologische Belastung, seelische Belastung, die Gespräche mit den professionell ausgebildeten Menschen ausführen können. Das ist eine Methode, die natürlich finanziert werden muss. Wir finanzieren das, oder das LR finanziert das gerade aus eigenen Haushaltsmitteln. Das ist auch noch ein Thema. Die IT-Abteilung muss in dem Sinne verstärkt werden. IKT-Steuer muss organisiert werden, dass wir auch mobile Arbeiten ausführen können. Wir können im Moment nicht zum Beispiel unseren Laptop nehmen und irgendwo uns hinsetzen und sagen, ich arbeite mal jetzt direkt vor Ort hier. Mhm. Nach der Begehung in einer Unterkunft, sagen wir mal die Qualitätssicherung, ist nur ein Beispiel, geht in die Unterkünfte und prüft nach der Qualität und muss dann aber wieder hierhin zurückkommen nach 4-5 Stunden, wo sie da draußen waren, nochmal die Protokolle schreiben. Und du bist in der Pflicht, die Protokolle zeitnah abzugeben. Aber hätten Sie die Möglichkeit, draußen arbeiten zu können, irgendwo in einen Internetanschluss, mhm. WLAN-Anschluss sich anzuknüpfen und dann sofort den Bericht schreiben, als mobile Arbeit angeben, auch eintragen, dann wären Sie zu Hause, hätten einen vernünftigen Arbeitsalltag gehabt.
Zum einen effizienter und zum anderen eben auch mehr Möglichkeiten zur Regeneration.
Sehr schön formuliert, Dankeschön.
Sie haben auch gerade schon gesagt, es gibt Mitarbeitende hier, die haben 7 Tage durchgearbeitet. Dann ist es auch noch ein Schichtsystem. Braucht es da vielleicht auch noch Verbesserungen? Also wo wir auch nochmal beim Stichwort Regeneration sind, auch psychisch das alles zu verarbeiten, sich zu erholen.
Es wird ja gefragt, was brauchen Sie? Viele von uns sagen einfach, wir brauchen Urlaub. Mindestens 4 Wochen. Einfach mal ausschalten. Es war auch schon mal im Gespräch, wir haben das mal thematisiert, ob nicht die Behörde mal 1-2 Tage beschließen würde, um dass wir alle mal zur Ruhe kommen, irgendwie uns erholen können und dann mit neuer Geschwindigkeit und neuem Elan an die Arbeit reingehen. Das können wir aber leider nicht. Wir sind eine soziale Behörde, die tagtäglich außer Wochenende in dem Sinne hier vor Ort sein muss. Wir haben die Unterstützung ja von der Bundeswehr bekommen und auch von der Polizei sowie von der Feuerwehr, die die Taskforce hier vor Ort zusammenhält, organisiert und koordiniert. Das ist schon mal sehr gut. Also auch ein Dankeschön an die Kollegen von der Bundeswehr, Polizei und Feuerwehr. Aber wie gesagt, die sind nur vorübergehend hier. Die Bundeswehrsoldaten, die erste Truppe mit den 80 Damen und Herren, waren bis Ende März. Jetzt haben sie eine Verlängerung bis Ende April angesetzt, aber mit neuem Personal. Das heißt, wir müssen die Neuen kommen, die aber auch sehr schnell und pfiffig sind, das muss man sagen, nochmal einarbeiten. Auch eine zusätzliche Belastung. Die neu eingestellten Kollegen und Kollegen müssen ja auch eingearbeitet werden, die für 6 Monate da sind. Dafür muss auch Personal wieder, die Ressourcen in dem Sinne werden wieder ausgeschöpft. Dann haben wir ja ein Zelt aufgebaut in Tegel. Wir hatten das Akutz komplett neu in dem Sinne installiert. Wir haben Führungskräfte oder auch mitarbeitende Kollegen und Kollegen, die wirklich irgendwie von einem Ort zum anderen permanent hin und her gefahren sind und irgendwie nicht zum Essen kamen. Ja? Die haben vergessen zu essen. Wo wir fragen, habt ihr alles? Braucht ihr noch was? Die Versorgung vor Ort musste nachträglich noch organisiert werden, weil alle ja nur auf die Kunden achten. Das eigene Personal wurde vernachlässigt, aber jetzt nicht von der Dienststelle, also nicht bewusst, aber uns ist es nicht aufgefallen. Wir gehen davon aus, dass es sofort umgesetzt wurde, aber auch denen, die vor Ort sind, ist es später eingefallen. Das zeigt wieder, wie belastet sie sind.
Dieser Kriegsausbruch, den haben die wenigsten so erwartet, glaube ich. Jedenfalls gab es Hilfsmaßnahmen, die sehr schnell umgesetzt wurden. Also sie haben Unterstützung durch die Bundeswehr bekommen. Es gibt diese Stellen, wenn die auch nur befristet sind auf 6 Monate. Also das sind ja so konkrete, kurzfristige Hilfslösungen. Was braucht es denn noch? Was braucht es mittelfristig? Was braucht es langfristig, damit das LAF gut arbeiten kann und eben nicht überlastet wird?
Für uns in dem Sinne war es nicht so unerwartet. Wir haben natürlich die Gespräche geführt, jedes Mal gesagt, was kommt jetzt auf uns zu? Sind wir vorbereitet? Haben wir einen Masterplan? Gibt es einen Plan B? Es gab nicht mal einen Plan A, von oben nach unten. Die Hierarchie in dem Sinne hat nicht reagiert, zu spät reagiert, viel zu spät, was immer wieder von uns angeprangert wird. Wir mussten alle von 2014, 15, 16 gelernt haben. Wir fragen seit Jahren wirklich, wo ist der Masterplan? Wo gibt es einen Notfallplan? Wo gibt es einen Krisenplan? Sagen wir mal bei der Feuerwehr als Beispiel. Gibt es eine Feuermeldung, wird auf den Knopf gedrückt, jeder weiß, was er zu tun hat, welche Stelle jetzt sofort agieren muss, wer tätig werden muss, was noch geliefert werden muss. Das ist alles irgendwie registriert. Ist irgendwo steht da ein Plan zur Verfügung.
Und sowas gibt es
hier nicht? Nö. Also es ist nicht unsere Schuld. Wir haben immer gesagt, wir brauchen einen gesamtstädtischen Masterplan, Notfallplan. Mhm. Sie haben einen Krisenstab jetzt bei Senias gegründet, aber diese sind ja 4 Krisenstäbe, was ich nicht nachvollziehen kann. Warum braucht man an 4 verschiedenen Stellen, 4 verschiedene Senatsverwaltungen, 4 Stäbe dafür? Das heißt, viele externe Stellen, viele externe Personen in dem Sinne, in verschiedenen Behörden, die Kolleginnen und Kollegen, müssen dann involviert werden, müssen einbezogen werden, müssen angefragt werden, die Erlaubnis muss erfolgen, was weiß ich, die Bewilligung, die Freigabe. Das kostet doch auch alles Zeit. Das sind ja auch Ressourcen, die verloren gehen dann. Warum? Wieso verkomplizieren wir es? In anderen Regionen werden, keine Ahnung, wir haben es ja in den letzten Jahren immer gesehen, in einem Monat wird eine Revolution ausgeführt, ein komplett neuer Staat und System wird aufgebaut. Wieso lernen wir davon nicht? Jetzt mal ernsthaft, wieso kriegen wir es nicht hin, vereinfachte Strukturen zu bilden mit Personal, mit Geldmittel, Finanzmitteln, mit Hilfsmitteln wie Technik, dies und jenes auszustatten? Einfach zu sagen, es steht zur Verfügung. Sobald es losgeht, sind wir vorbereitet. Gibt's nicht. Wir haben nach dem Ausruf des Katastrophenschutzes gebeten. Für mich war das klar und deutlich definiert. Aber nach ASOC und nach den ganzen Gesetzesregelungen wurde gesagt, dass sie erstmal alle Schritte gehen muss, um diesen Ausruf zu starten zu können.
Lassen Sie mich da gerne nochmal reingehen. Also Sie haben ja Franziska Giffey aufgefordert, den Ausnahmezustand auszurufen.
Sie hasst mich auch. Kein Problem, ich kann damit leben.
Warum? Ja. Wäre das zielführend? Und was würde das konkret bedeuten?
Uns geht es hauptsächlich darum, den Personal, unsere Kollegen davor zu schützen, irgendwann in Regress genommen zu werden. Ja? Wir hatten es in den Jahren nach der Flüchtlingswelle 2015-16, dass Gerichtsverfahren eröffnet wurden, weil unsere Kollegen schnell gehandelt haben. Bei dem Kauf der Betten für die Flüchtlinge, sie müssen sich ja Angebote einholen, mindestens 3 laut Vergabesystem, ja? Genau. Und bei dem einen nicht darauf geachtet, dass es 1 Cent billiger ist als die anderen 2. Haben aber Nummer 2 gewählt, anstatt Nummer 3 wählen zu sollen, weil es ja haushalterisch wirtschaftlicher ist. Mhm. Das ist ein Punkt, wo wir dann sagen, unsere Kollegen haben damals unter hohem Druck, Belastung und dies und jenes gehandelt. Seien Sie doch froh, wir haben 1 Cent mehr ausgegeben, aber dafür haben wir die Menschen unterbringen können, als Beispiel. Wie gesagt, es hat 2, fast 3 Jahre gedauert, bis diese Verfahren dann später eingestellt wurden. Aber es war ein sehr harter Kampf. Damals sind auch der Personalrat, ich und sehr viele an verschiedene Stellen gegangen, um diese Verfahren einzustellen. Wäre dies zum Beispiel, also wäre der Ausruf des Katastrophenzustands, Ausnahmezustands getätigt, wären wir von der Haftung befreit.
Okay, ja? Das ist natürlich ein wichtiger Punkt.
Exakt. Und die vorläufige Haushaltswirtschaft würde damit gestrichen werden. Wir könnten dann die Positionen, die offen sind, ohne einen Senatsbeschluss, könnten wir dann einstellen. Sofort ausschreiben, beschleunigtes Bewerberverfahren, Auswahlverfahren ausführen und die fehlenden Positionen, die fehlenden Stellen mit Personal besetzen. Das ist der 2. Punkt. Mhm. Also hauptsächlich, wie gesagt, die Haftungsfreiheit wäre dann da. Dann wäre Personalausstattung möglich und die Finanzmittel. Es kommen Rechnungen und das LF soll ja zahlen. Wir haben aber keine Finanzmittel. Was jetzt angesteuert wurde, ist, dass Unterkonten eröffnet worden sind und wir geben einfach die Rechnung weiter. Mal sehen, wer sie zahlt. Ich hoffe, sie werden dann übernommen. Wenn nicht, wird das LF vielleicht Konkurs anmelden müssen. Auch das ist ein Punkt. Dann wäre das LF in der Lage zu sagen, der Bund muss zahlen oder die Stadt Berlin muss zahlen, nicht das LF. Ein weiterer Punkt ist, wir haben ja in der ersten Flüchtlingswelle, die wir so offiziell kennen als Lagese und LF, Monate, Wochen irgendwie nach Unterkünften gesucht. Mhm. Ja, Hostels, 50 Euro für ein einziges Bett wurde bezahlt. Die Herrschaften da, sagen wir mal, sie haben auf den Schicksalen der Menschen profitieren können. Und das sollte man vermeiden. Mit diesem Ausruf, mit diesem Ausnahmezustand haben sie die Möglichkeit zu enteignen, zu beschlagnahmen. Ohne viel Diskussion. Sie können jetzt gehen und sagen, dieses Haus da oder diesen Block beschlagnahme ich. Hier kommen 1000 Menschen unter. Mhm. Ohne viel zu diskutieren, ohne irgendwelche Verfahren einhalten zu müssen. Von mir aus sollen die eine geringe Miete bekommen für einen bestimmten Zeitraum und sagen, aber das Haus gehört jetzt uns, gehört der Stadt und hier kommen Menschen unter.
Was spricht denn nach Meinung der Politik gegen die Ausrufung dieses Ausnahmezustands?
Sie hat gesagt, es gibt eine gesetzliche Grundlage, das ASOG und viele gesetzliche Vorschriften, die erstmal eingehalten werden müssen. Und das ist der letzte Punkt, der Ausruf des Ausnahmezustands oder Katastrophenzustand ist der letzte Punkt, wenn es gar nicht mehr geht.
Abschließend, wenn Sie Bürgermeisterin dieser Stadt wären.
Aha! Wir denken, wir konkurrieren, hören Sie auch damit.
Nein, aber die erste Sache, die Sie jetzt sofort angehen würden.
Ja, ich würde wirklich erstmal an das LRF denken. Ich weiß ja, woher ich komme und was das LRF benötigt, was meine Kollegen und Kollegen hier vor Ort bräuchten. Ich würde erst das sofort regeln, wozu ich meine Forderung gestellt habe. Dann würde ich mich um den Bedarf der Gesellschaft kümmern. Was braucht Berlin? Was ist zwar in den Koalitionsverhandlungen, aber trotzdem, ich bin die Bürgermeisterin und kann dann sofort entscheiden und sagen, so wird es ausgeführt. Was brauchen wir? Brauchen wir mehr Schulen? Brauchen wir Kitas? Brauchen wir Sprachschulen? Brauchen wir Ehrenamtler? Was benötigen wir alles? Was kommt auf uns zu? Wo ist der Plan? Wer ist für den Plan zuständig? Wer setzt es um? Wer erstellt ihn? Wer wird wen beauftragen? Den will ich jetzt mal transparent und offen alles darstellen. Ich würde wirklich ganz offen mit der Situation umgehen und sagen, das ist gerade unser Bedarf, so sieht es in Berlin aus, zu allen Themen. Ja, zu vielen Themen haben wir ja keine, wie soll man sagen, haben wir keine Möglichkeiten der Information oder kommen nur an Teilinformationen. Mhm. Es gibt in der Türkei, in Kurdistan, ein sehr schöne Beispiele davon, die die Bürgermeister dort vor Ort gemacht haben. Kann ich Ihnen nur empfehlen, gehen Sie auf deren Seiten. Dersim oder Tunceli heißt der Ort. Dieser Bürgermeister stellt es wirklich ganz transparent dar, in schriftlicher Form, sei es auf der Internetseite, sei es mit einem Aushang an der Tür, das sind unsere Probleme, das sind unsere Themen, so viel Personal, so viel Mittel oder sonstige Sachmittel, Finanzmittel benötigen wir, das ist unser Plan, das sind Ihre Ansprechpartner. Ist doch phänomenal, das ist doch die Demokratie, oder nicht? Wir reden von Demokratie und die Hälfte von dem, was im Moment hier los ist oder was praktiziert wird oder was diskutiert wird, fehlt uns.
Dankeschön fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme@bosepark.com.
Голоси України. Цей подкаст має на меті дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою історію або знаєте когось, напишіть нам за адресою твій голос@bozepark.com.
Voices of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice@bozepark.com.